Der Text zur heutigen Predigt steht im Lukasevangelium, Kapitel 22, die Verse 31 bis 34. Und ich lese den Abschnitt, der davor steht, und den Abschnitt, der danach kommt, auch noch mit dazu. Also von Lukas 22, von Vers 24 an. Es sind drei Abschnitte, die relativ unabhängig voneinander sind, und sie sind nicht einfach zu verstehen. Sie klingen zum Teil geheimnisvoll, der letzte fast rätselhaft. Aber irgendwie finde ich, das macht Jesus auch noch ein Stück anziehender, dass er manchmal so geredet hat, dass man wirklich ins Nachdenken kam. Das wollte er ja auch. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Herrschen oder Dienen. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt, oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Jetzt der zweite Abschnitt. Jesus kündigt an, dass Petrus ihn verleugnen wird. Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und der letzte Abschnitt, Anweisungen für die Stunde der letzten Herausforderung. Dann fragte Jesus die Jünger: Als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort: Von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Denn in der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollbracht. Die Jünger sagten: Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte: Genug davon.
Guten Morgen. Heute, für die, die gestern dabei waren, heute geht es um die vorderen beiden Beine vom Taburettli, so in diese Richtung. Wir befinden uns ja in der Passionszeit, eine Zeit, in der man sich besonders erinnert, was Jesus für uns getan hat. Wie er für uns einen schmerzensvollen Weg auf sich nahm. Und deshalb möchten wir heute eben eine Begebenheit betrachten, die sich in den letzten Stunden des Lebens von Jesus auf dieser Erde ereigneten. Judas war bereits im Begriff, Jesus zu verraten, und Jesus wusste, dass er nur noch wenige Stunden leben wird und dass es bald so sein wird, dass er verspottet, geschlagen und schließlich hingerichtet werden wird. Bevor dies alles geschehen wird, wollte Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen sein. Er wollte ihnen mit ihnen ein letztes Mal das Passamahl feiern. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das muss man fast aufsaugen, was hier Jesus sagt. Ich habe mich sehr danach gesehnt. Das finde ich wunderbar. Jesus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er, der Sohn Gottes, war sich nicht zu schade, um mit diesen einfachen Männern zusammen zu sein. Gemeinschaft zu pflegen. Im Gegenteil, er sehnte sich danach, er hatte eine Sehnsucht, mit diesen Männern zusammenzusitzen. Bevor sein Leidensweg noch dann richtig hart wurde, wollte er noch einmal alle zusammen haben. Das war seine tiefe Sehnsucht. Die Gemeinschaft untereinander, die in der Bibel so oft betont wird, als ein wichtiger Bereich unseres Lebens und unseres Glaubens darstellt, hat uns Jesus selbst voll und ganz vorgelebt. Jesus zeigt uns, wie wichtig Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen ist. Jesus, das ist bis heute so, ist gerne mit seinen Nachfolgern zusammen. Jesus sehnt sich auch heute nach der Gemeinschaft mit uns. Er freut sich, wenn wir seine Nähe suchen. Nährt euch zu Gott, so nährt er sich zu euch. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und dieser scheinbar bedeutungslose oder scheinbar unscheinbare Aussage von Jesus finde ich so etwas Großartiges. Ich hatte große Sehnsucht, mit euch zusammen zu sein. Das ist eigentlich etwas, was Gott der ganzen Welt sagen möchte. Ich habe Sehnsucht, mit dir zusammen zu sein. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Gott hat Sehnsucht. Er will Gemeinschaft mit dir. Er möchte mit dir zusammen leben. Das ist das, was wir den Menschen sagen können. Die Jünger scheinen einmal mehr den Ernst der Stunde nicht erkannt zu haben. Sie hatten nicht richtig begriffen, was jetzt beginnen wird. Sie hatten keine Ahnung, dass in wenigen Stunden Jesus am Kreuz hängen wird. Und plötzlich waren sie mit sich selbst beschäftigt. Unvorstellbar. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Beim Passamahl. Als Jesus sagte, ich sehnte mich so, mit euch zusammen zu sein, wo er ihnen zu verstehen geben wollte, das wird jetzt das letzte Mal sein, streiten die Jünger darüber, wer der Größte ist. Finde ich etwas krass. Bestimmt ein Thema, das Jesus in dieser Situation nicht gerade beflügelte. Aber es zeigt uns, wie schnell wir mit uns selbst und unserer Stellung in einer Gemeinschaft beschäftigt sein können, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dass uns plötzlich wichtig ist, wer wir sind und welcher Rang wir in einer Gemeinschaft einnehmen, wie geachtet wir sind oder wie ich denke, dass ich von anderen geachtet werden muss. Plötzlich ist das ein zentrales Thema und Jesus ist da. Wir können in den größten Feldzug von Evangelisation und wo wir von Gott gesegnet werden, schlussendlich da hängen bleiben, dass wir darüber streiten. Das machen wir natürlich öffentlich nicht, weil das geschieht in unseren Köpfen, weil wir sind ja nicht so plump wie die Jünger, die noch darüber streiten. Das würden wir als Blamage empfinden, darüber zu streiten. Ich meine Wenigkeit und bedeutungslos und weiß ich, wir aber in unseren Köpfen kann das schon passieren, dass wir nicht mehr sehen, was Gott tut und was ihn bewegt, sondern wir uns um uns selbst drehen und uns fragen, wo ist jetzt meine Stellung? Achten mich jetzt alle so, wie sie mich eigentlich achten müssen? Sehen alle, wie gut das ich bin? Und Jesus erklärt ihnen dann, dass der Höchste der sei, der dem anderen dient. Nicht die Macht entscheidet über die Stellung im Reich Gottes, sondern die Demut gibt Auskunft über die Stellung. Der Höchste ist der, der dient. Jesus schien sich über diesen Streit nicht zu ärgern. Und als er ihnen das erklärte, machte er seinen Jüngern dann ein riesiges Kompliment. Nämlich, und ihr? Ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Also er macht jetzt ihnen nicht Vorwürfe, ist immer dasselbe. Immer dreht ihr euch wieder um euch selber. Nein, er erklärt ihnen das, wie das sich verhält, und dann sagt er ihnen ein dickes Kompliment. Ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Es würde mich sehr freuen, wenn mir Jesus einmal dieses Kompliment machen würde. Du hast bei mir ausgehalten, bist mir treu geblieben. Er wollte seinen Jüngern vor seiner Hinrichtung noch sagen, wie wichtig sie für ihn waren. Wie hilfreich es für ihn war, dass sie mit ihm durchgehalten hatten. Das sagt nicht irgendwer. Das sagt der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er sagt Danke seinen Jüngern, weil sie mit ihm durchgehalten haben. Es war ihm offenbar wichtig, dass diese Männer mit ihm unterwegs waren, auch wenn sie ihm viel, viel Unverständnis entgegenbrachten. Aber er liebte sie. Es war hilfreich für ihn. Und dann machte er ihnen ein großartiges Versprechen. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das muss die Jünger umgeworfen haben. Ich meine, das waren zum Teil Fischer, also auch aus bescheidenen Verhältnissen. Plötzlich sagt Jesus, ihr werdet auf Thronen sitzen und die Stämme Israels richten. Das ist ganz gewaltig, was Jesus ihnen dazu sagt. Aber eben bis dahin, bis sie auf diesen Thronen sitzen und die 12 Stämme Israel richten werden, stand den Jüngern noch ein langer Weg bevor. Und gerade in den nächsten Stunden wird es sehr, sehr schwierig für sie werden. Das werden wir jetzt miteinander genauer betrachten. Also, kaum hatte Jesus den Jüngern versprochen, sie würden in der Herrlichkeit mit ihm zusammen sein und auf Thronen sitzen, überraschte er sie mit einer bedrohlichen Aussage. Denn Jesus sagt zu Simon, 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 Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Der Satan will also den Glauben der Jünger auf die Probe stellen. Eigentlich will er den Glauben der Jünger zerstören? Das ist schon etwas überraschend, dass er das versuchen darf. Das hat mich sehr überrascht. Wir machen ja mit dem Gemeindebauteam, treffen wir uns immer um 9 und dann macht immer abwechslungsweise jemand von uns einen kurzen Input, liest etwas aus der Bibel, und Eva hat einmal diesen Text genommen. Das hat mich schon, ich habe das bestimmt schon x-mal gelesen, aber das hat mich schon überrascht, dass der Satan begehrt, die Jünger zu schütteln und zu sieben. Und dass das ihm offenbar zugelassen ist, dass er das darf. Eigentlich will er ja den Glauben zerstören, und das ist sehr überraschend, dass er das versuchen darf. Und jedenfalls sagte Jesus nicht, er hätte ihm verweigert, das zu tun. Offensichtlich besitzt der Satan gewisse Rechte in dieser Welt, die er beanspruchen kann, auf die er pochen kann. Offenbar kommt er geltend machen, dass er jetzt das Recht hat, diese Jünger zu sieben. Und offensichtlich konnte Jesus nicht einfach sagen, nein, das erlaube ich dir jetzt nicht. Offenbar war es ihm erlaubt. Das erinnert viele von uns, natürlich an wen? Hiob. Dort wird uns von einer himmlischen Ratsversammlung berichtet, zu der auch Satan erschienen war. Und im Gespräch über Hiob meinte Satan zu Gott, du hast Hiob und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Was meinst du? Natürlich bleibt er dir treu. Ist ein gutes Geschäft für ihn. Er glaubt an dich und du schenkst ihm Reichtum und Erfolg. Dann sagt der Teufel, taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht. Und wer das Buch Hiob gelesen hat, weiß, dass der Satan Hiob sehr hart anfasste. Er vernichtete nicht nur seinen Besitz und seine ganze Familie, sondern zerstörte auch seine Gesundheit. Damit wollte er den Beweis erbringen, dass der Glaube des Hiobs nur oberflächlich sei. Er meinte, damit könnte er seinen Glauben zerstören und das gelang ihm nicht. Später versuchte es Satan auch bei Jesus selbst. Als Jesus 40 Tage in der Wüste war, wollte er Jesus vom Gehorsam gegenüber seinem Vater abbringen. Er wollte ihm die ganze Welt zu Füßen legen, wenn er nur seinem Vater absagen würde. Jesus lehnte ab. Das ist unser Glück. Und auch am Kreuz versuchte es der Satan nochmals. Was haben die Leute geschrien? Bist du Gottes Sohn? Dann komm doch vom Kreuz herunter. Das war eine riesige Provokation für Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du vom Kreuz herunterkommen. Und ich bin felsenfest überzeugt, Jesus hätte jederzeit vom Kreuz kommen können. Da hat ihn der Satan nochmals versucht, in seiner schwersten Stunde, dass er dieses Leiden umgeht, damit keine Lösung geschaffen wird. Und jetzt will der Satan die Jünger schütteln. Wie den Weizen im Sieber will die Spreu von den Kernen trennen. Und dazu will er sie offensichtlich massivstens unter Druck setzen. Eine sehr beängstigende Aussicht, finde ich. Der Satan bekommt das Recht, die Jünger auf eine harte Probe zu stellen. Er hat es auf nichts Geringeres abgesehen, als den Glauben der Jünger zu zerstören. Wie gefährlich seine Vorgehensweise sein kann, wird deutlich, wenn wir hören, was Jesus seinen Jüngern erklärte, wie es gegen Ende der Welt zugehen wird. Mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder tun, Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten ihre zu führen. Wenn möglich. Zum Glück steht das, wenn möglich. Aber offenbar hat der Teufel massive Instrumente zur Hand, wo er die Gläubigen schütteln und rütteln kann. Es gehört zur Wirklichkeit des Lebens als Christ, dass der Satan immer wieder mal den Versuch starten wird, unseren Glauben zu zerstören. Denn er ist, solange diese Welt sich dreht, der Fürst dieser Welt. Das vergessen wir oft. Der Satan hat Jesus die Welt angeboten und Jesus hat ihm nicht widersprochen und gesagt, das kannst du nicht, sondern ist einfach nicht auf sein Angebot eingegangen. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt, das steht in der Bibel. Deshalb kann er offenbar noch gewisse Ansprüche stellen. Er wird von keinem Mittel und von keinem Weg zurückschrecken, wenn er uns von Jesus wegziehen kann. Er wird versuchen, in uns Zweifel an der Liebe Gottes zu wecken, alles, was hoffnungsvoll erscheint, uns vom Glauben wegzubringen, wird er versuchen. Das ist eine geistliche Realität. Wir haben es nicht mit den Menschen hier zu tun, sondern mit den Mächten in der unsichtbaren Welt, sagt auch der Paulus den Ephesern. Wir vergessen das einfach relativ schnell. Doch Jesus beruhigte Petrus sofort, indem er ihm sagte, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Petrus sagt eigentlich Jesus zu ihm, du musst keine Angst haben, der Satan wird deinen Glauben nicht zerstören können, denn ich habe dafür gebetet. Doch dein geistliches Leben wird einen Tiefschlag erleiden. Du wirst dich aber davon erholen. Du wirst umkehren und wieder zurückkommen. Dann stärke den Glauben deiner Brüder. Übrigens steht in vielen Übersetzungen, wenn du dich dann bekehrst, hier in diesem Vers, übersetzen das viele so. Daraus entstehen verschiedene Irritationen, weil viele Bibelleser überlegen, ob Petrus nicht wirklich bekehrt war, also noch kein Nachfolger von Jesus gewesen war und sich dann erst nachher bekehrt. Aber darum geht es hier nicht. Petrus war eindeutig ein Nachfolger von Jesus und er vertraute Jesus von ganzem Herzen, sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, er würde beten, dass sein Glaube nicht aufhöre. Dann hätte er sagen müssen, ich habe gebetet, dass dein Glaube beginnt. Sonst wäre das komisch. Sondern er hat gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Also, von daher möchte ich euch die Übersetzung empfehlen, die hier steht. Die ist... Ist das die? Nee. Ja, die kommt dann noch. Die ist von Rengü. Für Petrus war das unvorstellbar, dass er etwas tun könnte, dass Jesus missfällt. Er sollte in eine Situation kommen, wo er umkehren musste dann. Er sollte der sein, der sich dermaßen versündigt. Nein, nein, das kann Jesus ja selber nicht glauben, dass ich sowas tue. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich glaube, ist nett, dass du für mich gebetet hast, das finde ich ja toll, aber ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung von mir. Ich brauche das nicht, ich gehe mit dir in den Tod. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Jesus, du täuschst dich in mir. Selbst den Tod scheue ich nicht für dich. Für dich gebe ich alles. Und der Satan wird es nicht schaffen, mich von dir zu trennen. Doch Jesus blieb dabei. Dieses feurige und ernst gemeinte Bekenntnis von Petrus täuschte ihn nicht über die Wirklichkeit hinweg. Er sagte Petrus, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. In wenigen Stunden wirst du mich verraten haben. Du wirst dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst, Petrus. Das für Petrus Unvorstellbare traf dann ein, wie wir wissen. Petrus folgte zwar Jesus mutig nach, als er verhaftet wurde, doch dann wurde es für ihn offenbar zu bedrohlich. Er konnte dem enormen Druck nicht standhalten. Als man ihm sagte, als er am Feuer war und die Leute ihn ansprachen und sagten, bist du nicht einer von denen, die mit Jesus gegangen sind? So einer seiner Jünger? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Ich habe mit dem nichts zu tun. Petrus fehlte die Kraft, Jesus treu zu sein. Er tat etwas vom Schlimmsten, er verleugnete Jesus. In der schwersten Stunde des irdischen Lebens von Jesus ließ Petrus Jesus im Stich. Hatte nun der Satan gesiegt? Hat er es geschafft? Nein, der Satan hat es nicht geschafft, denn Jesus betete für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Trotz seines Versagens ließ Jesus es nicht zu, dass der Glaube des Petrus zerstört wurde. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Gott selbst hat die Macht, unseren Glauben zu erhalten. Das ist für mich die schönste Botschaft dieses ganzen Abschnittes. Gott selbst bewahrt meinen Glauben. Jesus hat für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Selbst wenn der Satan uns hart angreift und unseren Glauben zerstören will, hat er keine Macht dazu. Gott ist darum besorgt, dass mein Glaube erhalten bleibt. Er lässt eben keine Versuchung zu, die ich nicht bewältigen könnte. Es gibt keine Versuchung, die meinen Glauben zerstören kann. Paulus schreibt den Korinthern, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wäre ein guter Vers auch, um den vielleicht einmal in die Woche mitzunehmen. Ich habe dann nochmal einen, der sehr ausgezeichnet ist, um in die Woche mitzunehmen. Dann hätte ich noch ein paar andere, die sehr hilfreich sind, wenn man die in die Woche mitnimmt. Das muss man doch einmal verinnerlichen, dieser Zuspruch Gottes, dass er für dich sorgt. Dass er sich in erster Linie darum kümmert, dass du auf der Straße bleibst, auf dem Weg bleibst. Und wenn es nötig ist, verkürzt Gott sogar die Zeiten, damit wir nicht zugrunde gehen. Jesus sagte seinen Jüngern, würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Also sogar Zeiten werden verkürzt, weil Gott so interessiert ist, dass seine Nachfolger ihm wirklich nachfolgen können. Gott hat die Macht, das zu tun. Es steht also nicht einfach in unserer Macht, dass wir im Glauben bleiben und das Ziel erreichen. Es steht hauptsächlich in Gottes Macht, dass wir ans Ziel kommen. Hauptsächlich steht es in Gottes Macht, dass wir ans Ziel kommen. Weißt du übrigens, dass Jesus bereits für dich und für mich gebetet hat? In einem Gebet sagte er seinem Vater nämlich, ich bitte dich nicht, sie, die Jünger, aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also nimm sie nicht heraus, die Jünger, aber bewahre sie vor dem Bösen, dem Satan. Lass sie nicht zu, dass er sie zerstört, dass er ihren Glauben zerstört. Und dann betet er weiter, und da betet er für dich und für mich hat er gebetet. Ich bete aber nicht nur für sie, meine Jünger, sondern für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Jesus hat schon für dich gebetet, dass dich der Böse nicht überwältigt. Und wir haben bei Petrus gesehen, dass das Gebet funktionierte. Dass Petrus in diesem großen Versagen den Glauben bewahren konnte oder ihm der Glaube bewahrt wurde. Jesus hat für dich und mich gebetet, dass der Glaube, dein und mein Glaube nicht aufhört, egal was kommt. Er hat dafür gebetet, dass der Böse mich nicht zugrunde richten wird. Er hat dafür gebetet, dass der Vater uns vor dem Bösen, eben vor Satan, in Schutz nimmt, selbst wenn er uns angreift. Diese Bitte wurde bei Petrus erfüllt und diese Bitte wird auch bei uns, bei dir und bei mir erfüllt. Es steht allein in der Macht Gottes, dass wir den Glauben nicht verlieren. Und ist das nicht eine tröstliche und beruhigende Sache, tröstliche Tatsache? Das ist für uns allen dann Trost, wenn in unserem Leben alles schief zu laufen scheint. Zu wissen, Gott lässt mich nicht zugrunde gehen. Es ist ein Trost, wenn ich realisiere, dass ich wieder einmal meinen Glauben zu Jesus nicht bekannt habe, weil ich einfach Schiss hatte. Das ist ein Trost, dass deswegen Jesus mich nicht fallen lässt. Und es ist ein Trost, wenn ich in Depressionen falle und nicht mehr weiß, was hinten und vorne steht, zu wissen, Jesus hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Es ist in der Macht Gottes, uns den Glauben zu erhalten. Ich finde das super. Ich hoffe, das begeistert auch euch. Was Petrus tat, war kein leichtes Vergehen. Dreimal behauptete er, obwohl er vorher fest entschlossen war, mit Jesus in den Tod zu gehen, er würde diesen Mann nicht kennen. Er würde ihn nicht kennen. Das ist etwa so, wie wenn ich mit meiner Frau irgendwo bin und dann, es ist ja manchmal so, wenn ich mit den Kindern weg bin, die tun ja manchmal auch so, wie sie mich nicht kennen, weil sie sich dann genieren, je nachdem wie ich mich verhalte, kommt das auch vor. Aber, das ist normal. Aber wenn ich jetzt mit meiner Frau unterwegs bin und ich sage, irgendjemand geht auf sie los und ich kenne sie nicht. Noch nie gesehen, habe nichts mit dir zu tun. Das war schon etwas hart, was da Petrus geleistet hat. Das war dicke Post. Und als Petrus realisierte, was er eben getan hatte, war er am Boden zerstört. Petrus ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Doch Jesus hatte für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhörte. Aber nicht nur das, Jesus sagte noch etwas ganz Wichtiges. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Jünger. Ich weiß nicht, ob wir Jesus nicht am liebsten sagen würden, Jesus, hast du das wirklich ernst gemeint? Jesus, du hast jetzt gesagt, jetzt hat er dich dreimal verraten, jetzt sagst du ihm noch, dass er dann eine wichtige Aufgabe hat. Petrus kehrte um. Er bereute das, was er getan hatte, von ganzem Herzen. Er sagte nicht einfach, hey, sorry, das passiert halt mal, mach dir nichts draus. Nein, er weinte bitterlich, er bereute seine schlimme Tat. Es gibt ja so eine Art billiger Umgang mit Sünde, dass man dann einfach sagt, ey, wir sind ja alle cool und es kann mal passieren und so. Petrus war nicht so. Es hat ihn zutiefst erschüttert. Und jetzt, nachdem er sein Leben wieder geordnet hatte, soll er die Brüder im Glauben stärken. Gerade er, der im Glauben so katastrophal versagt hat. Jetzt soll er doch erst einmal sich wieder bewähren, bevor er die anderen im Glauben stärkt. Man kann doch nicht einem solchen Versager gleich wieder eine solche wichtige Aufgabe geben und schon gar nicht eine belehrende Aufgabe und dann noch im Bereich, wo er versagt hat. Was hat denn der zu sagen? Wie soll denn der den Glauben der anderen stärken, wenn er selber so versagt hat in seinem Glauben? Petrus, 20 Jahre Pause. Du kannst nie Ältester werden in einer Gemeinde. Vergiss es. Zu gravierend, was du getan hast. Ja, sind wir manchmal nicht so hart miteinander? Doch Jesus kann. Jesus macht das, was wir vielleicht nicht wagen würden. Jesus schenkt uns die Möglichkeit, dass wir im Glauben reifen können. Reifung geschieht manchmal auch dadurch, dass wir ganz tief unten durch müssen. Auch manchmal durch Versagen. Offenbar bewirkte diese Erfahrung bei Petrus einen Reifeprozess, sodass er nachher besser in der Lage war, den Glauben der Brüder zu stärken als vorher. Weil er nachher wusste, dass der Glaube nicht sein Werk ist, sondern Gottes Gnade. Dass er das nicht aus eigener Kraft schafft, hätte Petrus diese Versuchung widerstanden, wäre er vielleicht ein eigensinniger und herzloser Kämpfer für das Evangelium geworden. Er hätte vermutlich wenig Verständnis für schwächere Christen gehabt. Mit Peitschenhieben hätte er die Christen angetrieben. Ich bin schließlich auf dem Wasser gelaufen. Ich habe schließlich widerstanden. Ich war der einzige Jünger, der nicht weggelaufen ist und Jesus bekannt hat bis zum Kreuz. Also los, mach das nach, man kann das. Und ein Peitschenhieb auf den anderen wäre vielleicht gekommen. Aber nach dieser Erfahrung erkannte er, dass er mit seinem ganzen Eifer und seinem Willen das Ziel nicht allein erreichen kann. Er ist ganz und gar abhängig von Gott. Und nach diesem Erlebnis kann er die Gefahren besser erkennen und einschätzen. Lest doch mal aufgrund dieses Hintergrundes seine Briefe durch, die er schreibt. Ich weiß nicht, ob wir in seinen Briefen solche Sätze finden würden. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Wie kann Petrus das schreiben? Weil er das selber erlebt hat. Er hat die Gefahr erkannt. Zuerst dachte er, als Jesus ihm sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, hat er gedacht, vielleicht, Jesus, komm, ist nett von dir, hast du gebetet, aber ich schaffe das schon. Ich bin so begeistert vor dir. Ich gehe durchs Feuer, ich sterbe mit dir. Und dann muss er später schreiben, weil er das selber erlebt hat, seid wachsam und nüchtern. Bildet euch ja nicht ein, ihr würdet es aus eigener Kraft schaffen. Bildet euch ja nicht ein, ihr seid so gut, dass ihr einfach alles mit links schafft und alleine. Leistet im Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass die Gemeinschaft eurer Brüder und Schwestern in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchzustehen haben. Und nun sagt er weiter, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Warum kann das Petrus wohl sagen? Warum kann er das sagen? Er hat selber erlebt. Das wäre übrigens der zweite Vers, den ihr euch reinziehen müsst. Das ist doch einfach krass. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Wer gibt die Macht und die Kraft? Er. Und wer ist er? Also, wer hält unseren Glauben? Wer hält unseren Glauben? Er. Nicht ich. Nicht ich. Er. Und das kommt, ich glaube nicht, dass Petrus diese Aussage geschrieben hätte, wenn er nicht selber das erfahren hätte. Das war seine, ich glaube, das war seine schlimmste Erfahrung in seinem ganzen Leben, als er Jesus verleugnete. Aber wer hat ihm geholfen? Er wird euch Kraft geben. Er, sodass euer Glaube stark und fest bleibt. Er macht euren Glauben stark und fest und ihr nicht zu Fall kommt. Gott schenkt uns den Raum, dass wir reifer werden können. Wenn wir fallen, hilft er uns und er überträgt mir trotzdem verantwortungsvolle Aufgaben. Was für einen großartigen, lieben und barmherzigen Gott haben wir. Und ich wünschte, dass wir diese Barmherzigkeit auch untereinander leben. Ich habe euch eine Frage aufgeschrieben auf dieses Blatt. Nämlich die Frage, gibt es in deinem Leben Christen, die du in deinem Herzen abgeschrieben hast, weil sie sich versündigt haben? Sie haben zwar Buße getan, sind umgekehrt, aber in deinem Herzen sind sie immer noch abgeschrieben. Da musst du dir schon mal überlegen, wenn er die Kraft gibt. Und wenn er den Petrus, nachdem er Buße getan hatte, wieder einen wichtigen Auftrag gab, und Petrus blieb der Felsen. Mit welchem Recht sind wir härter miteinander als Gott mit uns? Mit welchem Recht? Und wieso fällt es uns so schwer, uns diesen Raum zur Reifung zu geben und zu akzeptieren, dass auch wenn jemand tief gefallen ist, er vielleicht daraus etwas Wichtiges gelernt hat und vielleicht gerade an diesem Punkt helfen kann. Ich habe für dich gebetet. Jesus hat für dich gebetet. Es ist eine Wirklichkeit in dieser Welt, dass der Satan versucht, unseren Glauben zu zerstören. Aber Jesus hat für mich und für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Selbst wenn du so etwas Schlimmes machst wie Petrus. Wenn du es bereust wie Petrus, dann wird dir Gott sogar wieder verantwortungsvolle Aufgaben anvertrauen. Es ist erstaunlich, wie Jesus kurz vor seiner Hinrichtung nicht nur an sich dachte, sondern er kümmerte sich vor allem um seine Jünger. Ist euch das aufgefallen? Er kümmert sich um seine Jünger. Er wollte seinen Jüngern helfen, dass die bevorstehenden Schwierigkeiten bewältigen können, dass sie durchstehen. So kümmert sich Jesus auch heute noch um dich. Eines macht diese Begebenheit sehr deutlich. Wir schaffen es nie alleine. Wenn wir das einmal begriffen haben, nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Herzen, dann haben wir die Demut, die nötig ist, um nachzufolgen. Dann haben wir nämlich endlich begriffen, was auch der Petrus begriffen hat, ich schaffe es nicht. Und wenn ich noch so ein willensstarker Mensch bin, ich schaffe es nicht, ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Petrus meinte ja, ihm würde so etwas nie geschehen. Er war davon überzeugt, dass er mit Jesus in den Tod gehen würde. Aber es kam eben anders. Deshalb schrieb auch Paulus den Korinthern, die zum Teil von ihrer Glaubenskraft und von ihren Begabungen so überzeugt waren, wer meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Wer meint, er hätte es im Griff, gebe auch, dass er nicht zu Fall kommt, denn weder du noch ich haben es im Griff. Wenn uns jemand im Griff hat, wer? Er. Ist so. Allein schaffen wir es nicht, doch mit Jesus kommen wir ans Ziel. Jesus, er hat für dich gebetet. Bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass in deinem Wort das so deutlich wird, wie du gerne Gemeinschaft hast mit uns Menschen. So mit deinen Jüngern, die in jener Zeit nicht besonders geachtet waren, du freutest dich, du hattest Sehnsucht, mit ihnen zusammen zu sein, und du hast auch heute noch Sehnsucht, mit uns zusammen zu sein. Und ich danke dir, dass du gerade auch am Leben des Petrus gezeigt hast, dass du für uns betest, dass du der bist, der uns durchträgt. Und dass wir es alleine nicht schaffen können und auch überhaupt nicht schaffen müssen. Und dass wir bei dir immer wieder das Geschenk haben, dass wir reifen dürfen und dass wir wachsen dürfen. Dass du uns sogar Verantwortung überträgst in Bereichen, wo wir früher versagt haben. Ja, du bist einfach ein gnädiger und barmherziger und liebender Gott. Wir beten dich an, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns ans Ziel bringst. Amen.